Dr. Daniel Falscher ist Co-Founder und CEO von DasLab, einer Plattform, die digitale Infrastruktur für medizinische Diagnostik anbietet und damit die Diagnostik so revolutionieren will, dass sie in Zukunft 1 Million Tests am Tag umsetzen können. Daniel Falscher ist Gesundheitsexperte mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in unterschiedlichen Positionen in Gesundheitsunternehmen. Mit DasLab bietet er eine digitale Infrastruktur für Mediziner und Labore in Deutschland, Spanien und der Schweiz. Im Podcast erzählt er, wie sich das Testen verändern muss, um den Herausforderungen unseres Gesundheitswesens gewachsen zu sein, welche Vor- und Nachteile Selbsttests gegenüber Tests beim Arzt bieten und erklärt, wie bessere Interoperabilität zwischen Arzt und Labor Fehler vermeidet und Prozesse beschleunigt.
Ja, herzlich willkommen zum Visionäre der Gesundheit Podcast. Ich freue mich heute sehr, endlich ein Thema zu beleuchten, was mich schon lange umtreibt. Mein heutiger Gast ist Dr. Daniel Falscher. Daniel, herzlich willkommen.
Hallo, freut mich. Danke, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich sehr. Du bist unter die Gründer gegangen und darüber werden wir heute auch sprechen. Nach einer langen Karriere bei Medizintechnikgrößen wie Medtronic und Siemens Healthineers hast du gegründet und ich habe auch gerade schon im Vorgespräch gehört, ein Gast, den ich schon im Podcast hatte, Björn von Siemens, ist in eurem Board. Du bist Gründer von DasLab und du willst ja die Diagnostik eigentlich ein Stück weit revolutionieren, hast da schon ganz viel Einblicke gewonnen und ja, kommst aus der Strategie und genau über das Thema werden wir heute sprechen. Ja, ich freue mich sehr. Vielleicht magst du dich als erstes mal selbst kurz vorstellen und kurz die Geschichte erzählen, wie du ja unter die Gründer gegangen bist.
Ja, danke, Inga. Also vielleicht kurz zu mir. Ich bin Daniel, bin seit über 15 Jahren im Gesundheitsbereich. Ich war aber immer auf der Industrieseite. Bei Siemens war da in dem CEO-CFO-Office und habe dann so Sachen gemacht wie Börsengang. Habe einen Markenlaunch weltweit gemacht, habe dann bei Medtronic ein Geschäft aufgebaut. Und habe dann für Pharma mal so eine Patient Engagement Plattform mit aufgebaut. Also ich habe so einen Weg hinter mir von, ich sage jetzt mal, Sonderspezialthemen im Konzern, dann Intrapreneuring bei Medtronic und dann, sage ich mal, Corporate Venturing, was ich offen gestanden sagen muss, war das schlechteste Erlebnis, was sozusagen den Weg gezeichnet habe, dann aber selber zu gründen. Also der Weg, wenn man heute zurückschaut, hat Sinn gemacht. Ne? Damals geplant war es nicht so. Aber für mich war einfach der Wunsch, eine Vision umzusetzen, die mich lang umgetrieben hat. Und diese Freiheit und Geschwindigkeit kann ich einfach in einem Startup oder in einem Venture ganz anders umsetzen.
Super. Und dann hast du DasLab gegründet und da wollen wir heute drüber sprechen. Ich finde es gerade total interessant, weil ich hatte zum Beispiel gerade André Glaron von RoClub, der auch bei Siemens sozialisiert ist. Und das wirklich spannend ist, wenn man sich anschaut, so die deutschen Unternehmen, die groß sind im Medizintechnikbereich, dass da viele Leute Erfahrungen sammeln, dann rausgehen und gründen. Oder Michael Diebold zum Beispiel ist ein anderes Beispiel, mit dem ich auch schon einen Podcast hatte. Deine Vision, die du nicht umsetzen konntest im Konzernkontext, die du jetzt als Gründer umsetzt, vielleicht lass uns da mal eintauchen. Was macht ihr bei DasLab? Ihr seid jetzt auch schon eine Weile am Markt. Ihr habt schon eigentlich so den Proof of Concept geschafft und habt schon viele Kunden, leistet einen wertvollen Beitrag. Was macht ihr genau?
DasLab ist eine digitale Laborinfrastruktur und Interoperabilitätsplattform. Das klingt jetzt sehr technisch, ich versuche es mal zu beschreiben. Wenn wir uns heute vorstellen, wie Testen funktionieren, da können wir uns mal kurz zurückversetzen in Corona. Am Anfang von Corona.
Meinst du alles Testen von
allen Labortests?
Labortests, okay.
Genau, also alle Labortests, genau. Also ganz klassische In-vitro-Diagnostik mit allen unterschiedlichen Probenträgern. Wir machen alles, sag ich mal, außer der Pathologie, weil das einfach andere Probenträger sind, aber alles andere tun wir. Und wenn wir uns mal zurückerinnern, vielleicht alle an Corona, wie ging es am Anfang los und wie konnte man überhaupt einen Test, sag ich mal, überhaupt buchen, überhaupt finden? Durchführen. Plötzlich hatte man ein digitales Ergebnis in der Hand, mit dem man auch plötzlich Zutritt erhalten konnte, wo zertifiziert war. Und das hat uns in der Gründung viel früher umgetrieben eigentlich. Das Corona war nur der erste Use Case für uns. Aber wenn man ein bisschen zurücktritt, dann muss man sich eine große Zahl mal vor Augen nehmen. Und das ist, dass 70% aller medizinischen Entscheidungen auf Labortests berufen. Das ist eine unfassbar große Zahl. Und wenn man dann aber schaut, wie, sag ich mal, nicht digital heute testen ist, man bekommt beim Hausarzt immer noch Papier in die Hand gedrückt, das ist nicht miteinander verbunden, wenn ich zum nächsten Spezialisten gehe, ins Krankenhaus gehe, die Ärzte können, wenn es nicht vom gleichen Labor kommt, nicht Werte miteinander vergleichen im Zeitablauf. Das alles hat uns motiviert, ich sage jetzt mal, so eine digitale Autobahn zu bauen erstmal, weil ganz viele Startups oder Firmen sind ja auch im Bereich AI unterwegs bei Labortests, da gibt es ein paar spannende. Aber wir bauen erstmal wirklich eine Infrastruktur dahinter, um wirklich diese Transaktion von Buchung eines Tests, also Bestellung, immer meistens ärztlich indiziert bei uns, bis zum Ergebnis komplett Ende zu Ende digital zu haben. Und das mit einer API-Lösung. Das heißt, wir sind wirklich stark im Hintergrund. Man sieht uns oft gar nicht. Mhm. Und ganz wichtig ist für uns Konnektivität.
Ja, jetzt hast du eben diese Themen beschrieben. Also wir sind ja, glaube ich, in Deutschland auch dadurch, dass das Gesundheitswesen im Moment noch so wenig digitalisiert ist, Weltmeister in Doppel- und Dreifachuntersuchungen. Das heißt, jeder Bluttest muss wieder gemacht werden, wenn man jetzt zum Beispiel von einer Arztpraxis in eine Klinik geht, als Beispiel. Auch für Patientinnen und Patienten ist es total schwierig, so einen Verlauf zu verstehen. Und ein Bluttest ist ja immer nur nur eine Momentaufnahme. Und gerade jetzt bei einigen Erkrankungen ist es total notwendig, eigentlich so ein vollständiges Bild über einen Verlauf dann auch zu haben. Also was löst ihr genau jetzt für die Seite der Versorgung, der Leistungserbringung, aber auch der Patientinnen und Patienten?
Also nehmen wir uns mal gerade den Fall, den du beschrieben hast, wo du sagst, wo die langfristige Entwicklung vor allem sehr wichtig ist. Nimm die HbA1c für Diabetes Monitoring. So, das solltest du eigentlich im Quartal einmal machen dann, ein Diabetiker. Häufig wird es heute nicht getan und du erkennst einfach eine gewisse Entwicklung nur über die Zeit hinweg. So, du musst aber, dass diese Werte, nehmen wir mal folgenden Fall an. Nehmen wir mal an, Inga hat gesagt, ich mache mir selber sogar mal einen Test zu Hause. Ich bestelle mir einen, weil mich das einfach persönlich interessiert. Messen HbA1c und dann gehst du zum niedergelassenen Arzt, der macht ein HbA1c und dann gehst du vielleicht zum Kardiologen, da ist in einem großen Blutbild auch nochmal ein HbA1c mit drin. Jetzt kannst du technisch diese Werte nicht miteinander vergleichen. Du kannst die auch nicht nebeneinander legen. Du kannst diese Entwicklung nicht sehen. Also wir wollen wirklich dem Arzt am Ende des Tages eine bessere Versorgung dadurch ermöglichen, dass er von den Patienten
oder sie?
Die Daten, oder sie, ja natürlich, genau, Patientinnen und Patienten, die Daten langfristig sehen kann. Das heißt, was ist unser Ziel? Auf der einen Seite, wir sind eine zweiseitige Plattform. Wir stecken uns erstmal bei den Laboren ein, integrieren uns dort in die Systeme. Das ist übrigens der Kernpunkt, das ist das Schwierigste. Und integrieren dann aber nach vorne zum Beispiel auch in Arztinformationssysteme, integrieren dann aber auch in direkte Lösungen, wo Startups oder jüngere Companies zum Beispiel Direct-Consumer-Themen machen, um am Ende des Tages aber im Hintergrund überhaupt die technische Infrastruktur haben, um diese Werte miteinander zu vergleichen. Ja. Ich weiß, es klingt ein bisschen hackelig, aber das ist sozusagen, die Technik dahinter ist das Spannende, dass es überhaupt funktioniert.
Ihr seid im Hintergrund. Jetzt schauen wir mal da drauf. Ihr seid ja ein Startup, das heißt, ihr habt Risikokapitalgeber, die in irgendeiner Art und Weise erwarten, dass ihr ein großes Geschäft aufbaut. Das ist ja immer so, man nennt das immer den berühmten Hockeystick. Also irgendwann muss man sozusagen skalieren und zeigen, dass man wirklich eigentlich fast exponentiell wächst. Ja. Jetzt schauen wir mal den Markt an, in dem ihr zu Hause seid, Deutschland. Wie funktioniert das denn in Deutschland? Ich habe auf eurer Webseite gesehen, ihr habt im Moment, glaube ich, 50 Labore. Sind das dann einzelne Labore oder Laborketten? Also ihr habt 50 Laborpartner?
Ist eine Mischung. Also sind 50 Partner. Davon sind auch Logistikpartner. Wir haben aber von Laboren, von mittelständischen, inhabergeführten Laboren, die finden wir sehr spannend, die innovativ sind, bis hin zur sehr großen Laborgruppe aber auch integriert. Und haben dann, arbeiten jetzt in Deutschland. In Deutschland muss man leider sagen, ist da ein bisschen innovationsscheuer. Aber in Deutschland sind wir zum Beispiel gerade dran mit, spannenden Unternehmen, die, auch Infrastruktur aufbauen, die neue Arztinformationssysteme aufbauen und Co. dort zu integrieren. Und was wir in Deutschland machen werden, was ein großes skalierbares Thema ist, ist eine sehr fokussierte Lösung zum Beispiel auf Darmkrebsvorsorge oder Krebsvorsorge, Tests zu Hause, was wir Krankenkassen anbieten. Da haben wir eine Ausschreibung gewonnen bei Healthy Hub jüngst und merken dann sehr große Resonanz von anderen Kassen. Das ist Deutschland kann man leider, das, was ich vorher beschrieben habe, nicht ganz so einfach umsetzen. Mhm. Ein sehr fragmentiertes Feld, aber wir können auch mal nach Spanien gucken und in die Schweiz, da gibt's und in andere europäische Länder, wo wir auch aktiv sind. In Spanien sind wir aktiv, in der Schweiz werden wir aktiv werden. Und dann können wir mal ein bisschen drüber reden, vielleicht, was wir uns aus Deutschland auch aus anderen Ländern abgucken können. Da funktioniert manches ein bisschen einfacher in der Hinsicht.
Du hast jetzt zwei Themen angesprochen. Also das eine ist sozusagen diese internationale Perspektive, da können wir reingucken. Das zweite ist, ihr seid ja ein Angebot, das Labore vernetzt mit der Versorgung. Ja, sowohl klinisch als auch ambulant oder stationär als auch ambulant. Jetzt hast du aber gerade diesen wachsenden Markt angesprochen, der At-Home-Test-Kits. Mhm. Finde es total interessant, weil mich auch so ein bisschen die Frage umtreibt, wenn wir zukünftig als Patientinnen und Patienten mehr zu Hause machen, welche zusätzlichen Fähigkeiten müssen wir dann ausbilden? Ich habe versucht, mir selbst in einen Finger zu stechen, um so einen Vitamin-D-Test zu machen. Das habe ich fast nicht hinbekommen. Also das war eine extreme Überwindung. Da dachte ich auch, das ist eigentlich so Next-Level-Self-Service.
Ja, also die Experience ist nicht, also da gibt es einen großen Hype drum, da gibt es ja auch Firmen drum, die wirklich nur damit gegründet haben und das ja auch pushen, auch international. Also wenn wir da mal auch ein paar Schritte zurücktreten, dann gucken wir da so auf ein Marktsegment, was vielleicht heute 2-3% des Marktes ausmacht, wieso nur so klein, weil du mit einfach, sag ich mal, von der Analytik her, das ist quantitativ wirklich aussagekräftig, ist nur ungefähr 50 Parameter testen kannst mit dieser Methodik. Da gibt's, ich sage jetzt mal, unterschiedliche Probenträger. Du, Fingerstechen, hast du gesagt, ist nicht so optimal. Da gibt's Technologien mittlerweile, da gibt's andere Partner, die machen Oberarm und Co. Sachen mit so Mikronadeln. Das gibt's ein bisschen bessere Erfahrungen als Fingerstechen. Die Fingerstechen ist aber einfach, wenn du wieder die Versorgung ansprichst, eine Kasse möchte nicht ein Device bezahlen, was im Oberarm piekst für $20 oder 20 Euro. Also das heißt, musst du leider Fingerstechen. Es gibt aber andere Probenträger. Nimm mal Urin. Mhm. Nimm dir mal zum Beispiel ein Stuhltest, nimm dir jegliche Abstriche, die wir in Corona, glaube ich, gut geprobt haben. Da gibt's welche, die sind von der Erfahrung des Probenehmens besser, die auch gut quantitativ auswertbar sind, aber es ist und bleibt ein kleiner Markt. Mhm. Und der Teil, der wirklich gut
und das
funktioniert.
Das ist auch so ein für die Zukunft. Also du sagst,
der wird wachsen, glaube ich, aber jetzt, ne, man muss, glaube ich, immer stark unterscheiden, für was tritt man an als Firma. Und wir als das Lab treten an für medizinische Diagnostik. Du musst eine qualitativ extrem hochwertige Diagnostik abliefern und da kommt einfach dieser Probenträger stark an seine Grenzen. So einer, der jetzt extrem gut funktioniert, ist zum Beispiel bei Darmkrebs, ist der IFOP-Test, der ist leitliniengemäß vorgeschrieben und vorgegeben. Der funktioniert wunderbar, du kannst einen Stuhltest zu Hause machen, das ist ein schambasierter Test, sag ich mal, ne? Du kannst einen, sag ich mal, STI, sag ich mal, also alles, sag ich mal, rund um Geschlechtskrankheiten und Co., das sind so Sachen, da willst du vielleicht nicht über den Hausarzt gehen. Das funktioniert technologisch auch gut, auch quantitativ gut. Und dann gibt's ein paar andere noch, die gut qualifizieren, dann wird's schon schwieriger. Und du kannst auch keine Panels machen. Ein Arzt interessiert meist nicht ein einziger Vitamin-D-Marker, sondern der sagt, ich hätte gern eigentlich ein kleines Blood-Panel von dir, ein kleines Blutbild. Und das geht technologisch nicht. Also ja, das ist spannend. Der Markt wird, glaube ich, auch wachsen. Aber du musst dir überlegen, wenn du 100% Wachstum auf 3% Marktanteil hast, dann hast du halt leider immer noch keine 50% am Schluss vom Markt. Also,
und das liegt leider halt daran, weil es so viele verschiedene Komponenten hat. Einmal so die Abrechnung, du musst natürlich relativ informiert sein als Patientin, um zu wissen, was interessiert mich eigentlich überhaupt. Ich finde es sehr spannend, weil ich kriege im Moment auf, glaube ich, Instagram, also auf Social Media, kriege ich tatsächlich Werbung angezeigt für die Darmkrebsvorsorge. 199 Euro, also könnte ich mir natürlich leisten.
Und dann siehst du, Inga, das machen wir ganz kurz das mal. Ja. Also die Regelversorgung in Deutschland für Darmkrebsvorsorge sind 14,87 Euro. Mhm. Wir bieten der Kasse jetzt das zu einem Preis an. Und so verstehe ich, so, dafür brenne ich auch und wir als Firma auch. Ich mache das halt nicht für 199 Euro für die Kasse, weil da brauche ich gar nicht kommen. Weil wenn du das at scale für die Kasse machst, werden die es nicht tun. Sondern du musst zur Kasse kommen und sagen, ich schaffe höheres Engagement. Aber übrigens, es kostet nicht mehr, als was es sich heute kostet. So, also das heißt, du merkst mal, wie viel da Leute Geld verdienen. Zwischen 14,87 und 199. Nur die Frage ist, kriege ich da jetzt 500 Tests drauf oder kriege ich vielleicht am Ende des Tages 200.000 Tests drauf? Ne? So, und wir wollen einen Impact, weil du auch vorhin gesagt hast, Risikokapital finanziert, das sind genau die Cases, die uns eigentlich interessieren, wo wir einen großen Beitrag leisten können. Und da spielt, glaube ich, die Diagnostik zu Hause eine interessante Rolle. Ich glaube, es wird so hybride Modelle übrigens geben. Kommt jemand zu dir nach Hause, wenn du sagst, ich bin bereit, einige, sag ich mal, 50, 60 Euro selber zu bezahlen, dann kommt jemand zu dir nach Hause. Das Thema Apotheken, haben wir im Vorgespräch auch gesprochen, ist spannend. Ich glaube, ist leider das Ausland auch wieder ein bisschen einfacher regulatorisch wie in Deutschland, aber ich glaube, da wird sich was tun, weil das einfach eine sehr bekannte, anerkannte Marke ist, vertrauenswürdig, erster Anlauf für Gesundheit. Ich glaube, das wäre ein spannendes Feld, wo man testen könnte, wo dir die Angst auch genommen wird, wo assistiert wird, dich zu pieksen. Und ich glaube, dann geht auch ein bisschen mehr, dann kann man auch mehr kühlen und Co. Also ja, das wird sich entwickeln, aber verstehst du, du wirst immer noch, glaube ich, nicht plötzlich 30% des Marktes darüber abdecken können. Das wird immer eine Nische sein.
Ja, das ist sozusagen deine These im Moment.
Genau.
Und wenn wir jetzt auf euer, sagen wir, internationales Geschäft gucken, weil wir haben jetzt darüber gesprochen, was ihr anbietet. Ihr seid die Plattform, der interoperable Mittler zwischen Versorgung und Labor. Ja, ihr bietet jetzt Modelle, die eigentlich für den B2C-Markt gemacht sind im Moment, wie neuartige Diagnostik oder Vorsorge im Bereich Darmkrebs bietet ihr Kassen an, mit dem Ziel, das zu skalieren, also diese Modelle, die jetzt so im Selbstzahlermarkt angeboten werden, in die Breite zu tragen, sie allen GKV-Versicherten dann auch zur Verfügung zu stellen. Da geht ihr so ein bisschen in einen etwas anderen Bereich rein, ja, aber ihr seid die Plattform. Wenn du jetzt sagst, ihr seid in Spanien aktiv, warum überhaupt Spanien? Also ich habe das jetzt schon öfter gehört, dass Spanien wirklich in Europa so ein Testmarkt für Digital Health ist. Und die Schweiz, die natürlich auch spannend ist mit Telemedizin, mit den großen Ketten im Bereich der Apotheken und so. Was seht ihr in internationalen Märkten, was wir vielleicht in Deutschland so erwarten können in diesem Bereich Diagnostikverbindung, Labor, Versorgung und so weiter?
Ja, lass uns mal wirklich, glaube ich, auf Spanien gucken und lass uns dann mal in die Schweiz gucken. Wenn man mal auch wieder ein bisschen zurücktritt, wie funktioniert in vielen Ländern, vor allem auch, sage ich mal, Europas, aber auch Osteuropas, Nordamerikas und Co. testen heute, dann hast du Phlebotomist, wo du hingehen kannst, wo, sage ich mal, die nehmen dir Blut professionell, sehr einfach, accessible für dich, die sind in der Stadt, die sind, sag ich mal, öffentlich zugänglich, brauchst du auch keinen Termin. So ist heute der Standard in vielen Ländern, so ist es auch in Spanien. In Spanien hast du einfach sozusagen diese entweder Mini-Labore oder hast eben, sag ich mal, Phlebotomist, die dahinter dann wieder die Probe an Labore zum Auswerten geben. Selbiges findest du in Frankreich, selbiges findest du in Italien, selbiges findest du in Portugal, also das heißt, selbiges findest du in den USA. Wenn du das jetzt mal vorstellst und jetzt können wir mal durchspielen, wie dort heute eine Test-Journey funktioniert in Spanien, und zwar eine arztgeleitete beim Spezialisten, dann geht die Inga dort, hat eine private Versicherung, weil, sag ich mal, die haben zwar ein NHS-mäßiges System im Grunde, aber 25% haben eine private Krankenversicherung. Wenn du zum Spezialisten gehst, gehst du in der Regel entweder über die Privatversicherung, weil du sehr schnell einen Termin bekommst, oder gehst out of pocket hin. Dann gehst du dorthin, sitzt die Inga vorm Arzt, dann sagt der Arzt, liebe Inga, brauchst leider ein großes Blutbild, brauchst noch 5 Kardiomarker obendrauf. Dann fragt er dich, bist du bei Azisa versichert? Das ist eine von den großen 5 privaten Versicherungen. Dann sagst du ja. Dann nimmt er einen Block von Azisa, dann schreibt er da nicht mal deinen Namen drauf, dann kreuzt er die Werte hinten an, etwas schlampig, drückt die dir in die Hand und sagt, Inga, geh mal testen. Der sagt dir nicht, wohin. Das ganze Thema ist papierbasiert, du bist der Kurier, du gehst raus aus dem Arzt, du musst dir ein Labor suchen, was diese Parameter kann, also gehst du beim Phlebotomist deiner Wahl, deines Vertrauens. Wenn der Spezialist aber vielleicht in der Gegend ist, wo du vorher nicht warst, wo gehst du überhaupt hin, wer hat offen, wo kriege ich diesen Test? Dann gehst du dorthin mit dem Papier, dann ist es nicht auf dich personalisiert. Also du kannst es auch deiner Tochter geben oder kannst es deinem Mann geben oder wem auch immer und könntest sagen, pass auf, nimm das mal, da ist die Verschreibung des Arztes. Dann gehen die im Labor hin und sagen, okay, ich muss es übertragen händisch in mein System. Da passieren Fehler, das wissen wir, da gibt es Evidenz darüber. Da gibt es teilweise sogar, redet man nicht gern drüber, hören wir aber von Laboren auch, die sagen auch, manche Werte mache ich nicht, weil die ein Geschäftsmodell mit der Kasse haben, wo pro Kopf einfach übers Jahr hinweg durchschnittlich etwas vergütet wird. Aber nehmen wir mal an, die machen das, läuft durch, dann sagen die, Ergebnis fertig. Entweder muss Papier abholen, es zurück zum Arzt tragen oder Alternative 2 ist, du kriegst eine E-Mail unverschlüsselt mit dem PDF, wo du dann irgendwie die E-Mail-Adresse dieses Spezialisten raussuchen musst, es an den schicken musst. Ist datenschutzmäßig jetzt nicht so spannend. Was werden wir tun? Wir werden vorne beim Arzt, wenn er das verschreibt, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder er hat ein Arztinformationssystem, wo wir integriert sind, wo er digital diese Order triggern kann. Erstens. Alternative 2 ist, er kann es einfach auf dem Handy, auf dem iPad, wo auch immer, kann dir diese digitale Order zukommen lassen. Erinnert dich an Covid, wie es war. Dann hast du einen Labfinder, wo du hingehen kannst. Wir könnten aber auch sagen, zum Thema Selbsttests wieder. Mensch, das sind die Parameter, wissen wir als das Lab, welche in guter Qualität, medizinisch verlässlich auch zu Hause funktionieren, können wir anbieten. Pass mal auf, zahl 25 Euro, das Päckchen ist morgen da. Wenn nicht, nimm die hier, such dir ein Labor, geh dorthin. Mit dem sind wir technologisch integriert. In dem Moment, wo du dort bist, erinnere dich wieder an Covid, du checkst ein, der hat alle Daten direkt in seinem, sag ich mal, Betriebssystem, in seinem Laborinformationssystem vorliegend. Das Ergebnis kommt zurück, jetzt kommt Interoperabilität ins Spiel. Unsere Plattform funktioniert auf FHIR und LOINC, das sind die international gängigsten, anerkanntesten Standard bei, sag ich mal, kennst du selber für Gesundheitsdaten und Labordaten. Egal auf welchem Standard das Labor arbeitet, wir transformieren das auf unseren Standard. Der Arzt bekommt es digital zurück und der Patient hat für sich ein Wallet, mit dem er zum nächsten Arzt ins Krankenhaus gehen kann und digital sein Ergebnis vertrauensvoll teilen kann.
Ja, jetzt beschreibst du einen Prozess, das finde ich übrigens auch immer wieder sehr, sehr erstaunlich, wie gering ausgeprägt Prozesskompetenz im Gesundheitswesen oft ist, weil das Gesundheitswesen ja davon lebt, dass Leute unsinnige Wege machen.
Ja.
Das kann man so wirklich beschreiben. Jetzt beschreibst du ja diesen Weg. Habt ihr mal gemessen, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt
ja.
und wie viel Zeitersparnis ihr habt? Also weil
ja.
du machst den Eindruck, als hast du die Metriken alle im Kopf.
Ja, wir haben die auch. Also wir haben das gemessen natürlich. Also ich kann dir auch den deutschen Darmkrebs-Case sagen. Deutschland Darmkrebs dauert im Schnitt 6 Wochen. Mit uns wird es 1 Woche dauern. So spannend. In Spanien.
Also 6 Wochen für Patientin, Patient, bis die irgendwie ihr Ergebnis
Patientin, Patient geht. Nee, pass auf. Also Deutschland, Patientin, Patient. Geht zum Niedergelassenen, Niedergelassene erinnert sich, Mensch, Inga ist alt genug, braucht mal Darmkrebsvorsorge, gibt dir dieses Tütchen in die Hand, du gehst nach Hause, du gehst wieder zurück, das geht ins Labor, der ruft dich an oder bestellt dich ein, du machst einen neuen Termin, im Schnitt 6 Wochen. Testen in Spanien, in dem Fall ist so die Evidenz die von Daten, das kann teilweise bis zu einer Woche dauern, bis der ins Labor geht, das kann auch teilweise nochmal eine Woche dauern, bis das Ergebnis da ist und bis es zurückträgt. Und er trägt es in 60% der Fälle übrigens nur zurück zum Arzt, was spannend ist. Also 40% Kosten fürs System verursacht, aber nicht zurück zum Arzt gegeben, dass der eine Versorgung wirklich einleiten kann.
Wobei ich auch vermute, dass viele Menschen, es sind ja nicht alle Menschen super organisiert und kommen überhaupt klar im Leben so.
Ja.
Muss man ja leider, also es ist ja so, das zu organisieren, das erfordert ja auch gewisse Fähigkeiten, die wahrscheinlich nicht jeder Mensch hat. Ja.
Ja, und es ist halt, wenn du das digital dem sehr einfach leiten kannst, und das ist wieder die Infrastruktur okay. dahinter. Also wenn du von der Bestellung, dass schon allein dieser Patient kein Papier mehr in der Hand hat oder die Patientin, dass die sehr schnell schauen können, wo kann ich überhaupt hingehen, ja. Ab dem Moment müssen die auch nicht mehr wieder zurück zu diesem Labor, das Ergebnis abholen oder irgendwelche E-Mails weiterleiten oder Co., sondern das liegt allen Beteiligten am Ende des Tages vor. Das ist das, was eine Infrastruktur leisten kann, mit der Interoperabilität obendrauf, dass du halt auch diese Daten, sei es jetzt Ärztinnen, Ärzte, sei es Patientinnen, Patienten, vergleichen können. Mhm. Und das ist halt das, die wollen es ganz einfach haben, dass sie es mitnehmen können zum nächsten Arzt ins Krankenhaus, zu ihrem Hausarzt und Co. Und das muss so einfach sein, ne, von der Experience, wobei wir aber auch sagen, wir sind nicht diejenigen, die immer die Experience haben müssen. Wir gehen aber auch den Weg, wir zeigen, wie es mit einer sehr einfachen Experience gehen kann. Mhm. Wenn der Arzt sagt, ich möchte nicht eure Second-Screen-Lösung, ich möchte mein primäres Arztinformationssystem, dann werden wir uns dort integrieren, dann kann er das nutzen, auch wenn die Experience schlechter ist. Aber okay, also das muss wie bei Covid, das ist eine Entwicklung, die sich, glaube ich, fortsetzen wird dort, dass es ganz, ganz einfach auch über alle Altersgruppen hinweg funktionieren muss, nicht nur Junge, die digital affin sind.
Ja, klar. So, und jetzt haben wir diesen Prozess, das heißt, das ist ja schon ein dickes Brett. Ne, das klingt natürlich extrem attraktiv, aber es ist natürlich ein dickes Brett, all diese Akteure dann auch an Bord zu holen, die anzubinden, weil es ja nicht ja ein Unternehmen ist, das irgendwie jetzt alle Labore hat oder so, sondern es ist sehr viel kleinteilige Arbeit wahrscheinlich, überall hinzugehen und die Leute abzuholen. Was ist euer Geschäftsmodell? Wie finanziert ihr euch? Von wem nehmt ihr Geld? Für mich hört sich das so ein bisschen so an, als habt ihr verschiedene Erlösquellen und jetzt nicht so eine, die man quasi auf alle legt, sondern es gibt so verschiedene Töpfe, wo ihr euch dann quasi draus finanziert. Kannst du da mal drauf eingehen?
Genau, also im Grundsatz monetarisieren wir beide Seiten der Plattform, sowohl die Laborseite als auch die, sag ich mal, der Versorgung. Erste Säule ist eine Onboarding-Fee. Die hängt davon ab, wie komplex auch Integrationen sind, ob wir zum Beispiel UI stellen oder nicht. Dann gibt es eine klassische SaaS-Fee.
Integration stellt, wie meinst du das?
UI, also ob wir ein User-Interface stellen zum Beispiel, ob wir wirklich auch etwas, ob wir nicht nur Schnittstelle stellen. Wir haben so Fälle, ist nicht unser präferiertes Modell im Übrigen, aber kriegen wir viele Anfragen, aber Also Onboarding ist komplexitätsgetrieben, so kannst du dir vorstellen. Wir haben eine SaaS-Fee, die in der Regel Subscription-basiert ist, also die fix ist.
Also Software-as-a-Service?
Software-as-a-Service, genau. Wir haben dann, wenn es um Self-Sampling geht, also für diese Testen zu Hause, haben wir diese Packages, die wir monetarisieren. Das ist einfach eine IP von uns, wo viel Regulatorik drinsteckt. Die verkaufen wir an Labore.
Verkaufen das dann Patientinnen und Patienten?
Korrekt, genau, richtig. Ja, oder schreiben das denen, genau, richtig. Oder wir verkaufen das zum Beispiel auch an Versicherungen, eben in dem beschriebenen Fall der Datenkrebsvorsorge, weil es eben heute nicht Teil der Vergütung ist. Und dann gibt es eben noch eine Komponente, die sag ich mal, uns partizipieren lässt an dem medizinischen Mehrwert, den wir generieren, auch für das System. Das kann unterschiedliche Ausprägungen haben. Das kann einfach sein in einem Out-of-Pocket-Geschäft, also wo ein Privatzahler jetzt einen Test bucht und wir das ermöglichen technologisch, dann ist es ein Geschäft, was nicht reguliert ist. Da sind wir ganz klar wie ein Marketplace in dem Sinne, wo wir eine gewisse Fee dafür haben wollen. Aber ansonsten die vorbeschriebenen, sage ich mal, Vorsorgelösungen oder auch diese Lösungen, wie identifizieren wir später mal zu viel Volumen, was getestet wird, da wollen wir einfach einen fairen Anteil davon haben, wenn wir das technologisch ermöglichen, dass es überhaupt identifiziert und langfristig eingespart wird. Ja. Aber das ist bis in die Zukunft, Musi.
Ja, das heißt, ihr bekommt dann wirklich pro Test, der gemacht wird, bekommt ihr eine Gebühr sozusagen.
Genau, also du kannst es auch auf eine Pro-Test-Basis runterrechnen. Wir kalkulieren das oft auch sozusagen für die Leute einfach raus und für die Kundinnen und Kunden aus auf Testbasis, aber am Ende des Tages versuchen wir es einen fixen Betrag pro Monat zu haben. Dadurch, dass wir Enterprise-Geschäftsmodell haben, auch mit Enterprise-Kunden arbeiten, sag ich mal, ne, von der Logik her, sind ja keine Konsumenten, das sind ja wirklich
Business to Business, meinst du?
Ja, wir machen wirklich B2B, Business to Business, und die sind es einfach auch gewöhnt, sag ich mal, solche Modelle in einer fixen Zahlung zu haben. Vertraglich sind es meistens Verträge, die eine Laufzeit von 2 bis 4 Jahren haben mit automatischer Verlängerung, die aber zum Beispiel sehr harte Auflagen haben bei dem Thema Schnittstellen und Co., also wie ist ein Service Levels, auch wenn zum Beispiel jetzt Versorgerinnen und Versorger an uns rantreten, sagen, ja, also ich hätte gerne sozusagen diesen Test. Du musst mir aber zusichern, das Ergebnis wird nach Eingang im Labor binnen 3 Tagen, ansonsten Strafzahlung. Also solche, sag ich mal, Service-Level-Agreements haben wir dort auch in den Verträgen mit drin. Das ist, sag ich mal, sehr, sehr professionell. Business-to-Business, B2B komme ich her, kommen wir als Gründerteam her, kommen wir auch, sag ich mal, als Unternehmen jetzt her, ist ganz anders als Direct Consumer. Das wird nicht unser Thema sein. Und da, deswegen werden auch die Verträge komplexer sein.
Ja, genau. Und natürlich, so wie du es jetzt gerade beschreibst, darauf, dass ihr darauf fokussiert, dass ihr wirklich ein Massengeschäft macht. Weil, wenn man jetzt überlegt, du kannst mir sicher sagen, wie viel Labortests gibt's am Tag in Deutschland, ja?
Boah, also ist eine gute Frage übrigens. Gibt's nirgendwo public. Kannst du alles dir irgendwo rückwärts runterrechnen? Man kann ungefähr sagen, dass in Deutschland pro Jahr 8 Milliarden für Labortests ausgegeben werden. Und jetzt können wir beide raten, wie viel die durchschnittlichen Kosten sind. Kommst du auf mehrere 100 Millionen Tests im Jahr, und dann kannst du es runterrechnen, was am Tag läuft. Also wir haben unseren North Star definiert als Firma, was wir in 10 Jahren haben wollen. Klingt groß, wir wollen in 10 Jahren pro Tag 1 Million Tests pro Tag über unsere Plattform ermöglichen. Wenn du es rückwärts rechnest mit Ländern, dann ist es gar nicht, der Anteil vom Kuchen vom Markt ist gar nicht so groß, wie man vielleicht zunächst vermuten möchte, aber da merkst du, das ist ein Hochvolumengeschäft, wo aber von der Vergütung, also deswegen, anfangs hast du auch gesagt, sozusagen mit André, wenn du mal guckst, wo die vorher waren, wenn du dir mal eine Bildgebung nimmst, das ist ja pro, sag ich mal, dort Diagnostik sehr viel höher. Im Labortest sind es teilweise auch nur wenige Eurobeträge pro diagnostischen Panel. Da ist wirklich Hochvolumenumsatz.
Ja, können wir mal überlegen, was ist denn in der Zukunft? Weil wenn wir uns vorstellen, ihr seid die Plattform, das heißt, über euch laufen auch die Daten, dann wird es ja auch für euch Möglichkeiten geben, da noch zusätzliche Services draufzulegen. Das heißt, heute, ja, haben wir Blutwerte, das kann ja jeder, nehmen wir Blutwerte oder Darmkrebs, ne? Das kann jeder nachschauen, du kannst letztendlich vom Labor bekommen, was eine Auswertung ist, und dann kannst du selber nachschauen, ist das im grünen Bereich, was ich da habe, oder gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten? Kannst du im Zweifel selbst entscheiden, muss ich nochmal zum Arzt, weil du ja siehst, irgendwie, das ist alles gut oder es ist vielleicht etwas auffällig. Jetzt ist es selbst für die Ärzteschaft manchmal schwierig, in einem Verlauf zu bewerten, was ist da eigentlich gut, was ist da schlecht. Ich glaube, es gibt ja viele Themen, die wir noch gar nicht ausreizen. Wir verstehen extrem viel nicht. Gerade wenn es um zum Beispiel große Blutbilder geht,
ja.
Also gibt es Ärztinnen und Ärzte, die fokussieren sich darauf oder spezialisieren sich darauf, zum Beispiel mit funktioneller Medizin zu arbeiten. Und die schauen sich dann ganz andere Parameter an, als jetzt so ein Standard-GKV-Arzt in einer Kassenpraxis. Also es gibt da auch, sagen wir, eine Schere, der unterschiedlichsten Perspektiven auf das Thema. Wie sieht da die Zukunft aus und welchen Beitrag leistet ihr da? Das würde mich auch total interessieren.
Also ich vollkommen richtig. Übrigens spannend von Gründung an weg. Auch mit den Investoren haben wir da interessante Fragen über die Vision nach vorne. Ich glaube, wir teilen alle die Vision, dass wir am Ende des Tages auf Basis dieser Daten mit vermutlich dann aber separater Einwilligung des Patienten dann natürlich dann eine, sag ich mal, in den Decision Support gehen. Genau das, was du beschrieben hast. Also zum Beispiel, welchen Testparameter braucht eigentlich die Inga auf Basis vielleicht ihrer Historie, auf Basis, sag ich mal, dessen, was sie bisher in longitudinal an Testergebnissen hat. Das wird ein sehr spannender Bereich werden. Da denken wir aber auch so, da haben wir, glaube ich, nicht nur Glaube, da haben wir auch Hypothesen, die wir verfolgen. Das Spannende wird.
Was sind das für Hypothesen?
Da will ich jetzt nicht so viel drüber reden, aber ich sag mal, das ist in der Entstehung, aber da gibt's genau Hypothesen, die gehen in Richtung, sag ich mal, auch vor allem unter dem Schlagwort Defensive Medicine, wenn du dir anschaust, genau was du anfangs gesagt hast, ist sehr viel repetitive Tests. Welche Tests brauchst du eigentlich nicht nochmal? Also da geht's erstmal ganz einfach, welchen Test brauchst du einfach innerhalb von einem Quartal nicht wiederholen, weil da wird sich nichts verändern. Das ist ein Langfristmarker zum Beispiel, den nach 2 Wochen wieder zu machen, ist Nonsens. Das ist sehr einfach. Das ist ein sehr einfacher Decision Support, nämlich sehr komplex nachher, wenn du nachher, sag ich mal, andere Daten noch von dir, wo du, sag ich mal, über gewisse Symptome, über deine Gesundheitshistorie, Familienhistorie und Co. könntest mit Genetik noch kombinieren. Also wenn du noch ganz weit nach vorne denkst, ein super spannendes Thema. Aber da sehen wir als das Lab halt auch, ich glaube, wie gesagt, wir haben eigene Hypothesen. Zum anderen merken wir auch Firmen, die in dem Bereich selber mit AI, Machine Learning arbeiten heute, die haben nicht das Skalierbare, weil die merken, sie müssen von Labor zu Labor gehen und müssen eigentlich jeweils ihre Daten mappen auf ihre Sprache, weil sonst skaliert es nicht. Also das heißt, was die suchen eigentlich einen Stecker in einer Infrastruktur, wo die Daten interoperabel vorliegen und darauf kann man es dann machen. Also das sehen wir schon, das wird ein Geschäftsfeld für uns sein, was wir vielleicht auch nur den Zugang zu dieser Infrastruktur lassen. Aber ich teile vollkommen die Vision, da wird viel mehr im Decision Support passieren müssen. Da wird viel mehr, glaube ich, auch passieren in dem Bereich, was sind repetitive Tests? Das wird das erste sein. Was sind sehr teure Tests, die zum Beispiel zu oft gemacht werden? Interessieren Kassen, private Kassen vor allem. Stichwort Schweiz auch. Das ist der Schweiz-Case. Also das Public Knowledge, was ich jetzt sage. Größte Versicherung der Schweiz gibt 250 Millionen pro Jahr für Testen aus. Da gibt es eine Hypothese, dass da ein größerer Anteil doppelt gemacht wird, mehr als doppelt gemacht wird, nicht miteinander verknüpft wird, was sozusagen nicht optimal ist. Das erstmal zu identifizieren, um dann, sag ich mal, dort wirklich erstmal bessere medizinische Entscheidungen zu ermöglichen, aber vor allem auch Kosten aus dem System zu nehmen, das ist der spannende Teil.
Das würde bedeuten, dass ihr dann auch neben der ganzen Infrastruktur, die ihr bereitstellt, auch inhaltlich sozusagen.
Ja, aber es ist keine Frage, aber es wird eine. Also wir fokussieren uns wirklich mal auf Bauinfrastruktur, schnell in vielen Ländern vertreten zu sein. Genau, was du vorher beschrieben hattest. Mhm. Es ist nicht einfach, das aufzubauen. Das ist übrigens für Risikokapital oft schwierig, weil die natürlich wir haben nichts in unserer Hand, was wir voll kontrollieren können, sondern wir leben über Partnerschaften, wir integrieren mit bestehenden Anbietern, mit bestehenden Laboren. Bei Laboren übrigens gibt es ein großes Interesse, mit uns zu arbeiten. Denkt man immer eigentlich sehr defensiv, überhaupt nicht der Fall. Aber das ist, wenn wir das erstmal sehr gut machen wollen, exzellent machen wollen, besser machen wollen, als das andere tun werden und machen, dann ist das, sind wir da die nächsten 5 Jahre ausgelastet damit, meines Erachtens. Und dann werden wir ein Footprint haben, über Europa hinweg auch erstmal, mit dem arbeiten kann, und dann denken wir mal an Daten.
Ja, und dann könnt ihr natürlich auch, das habt ihr sicherlich in eurer Investorenpräsentation, wie viel Zeit ihr dem Gesundheitswesen spart, wenn man mal alle Darmkrebsvorsorge-Cases zusammenrechnet und dann.
Also auch vor allem spannendes Zeit. Das andere ist ja eigentlich sozusagen, wie viele Fälle gibt es denn heute, die nicht identifiziert werden? Ne? Also was ist eigentlich die Quote, die nicht identifiziert wird? Wie viel kann ich mehr identifizieren? Was ist da erwiesenermaßen die Einsparung für eine Kasse mittel- bis langfristig für so einen Patienten? Bei Darmkrebs ist es 55.000 Euro für einen identifizierten, früh identifizierten. Jetzt kannst du es mal hochmultiplizieren, wie viele machen heute das und wie hoch sozusagen ist das Potenzial dafür? Mhm. Und plötzlich merkst du sozusagen, wieso so viele Krankenkassen gerade bei uns auch aktiv anrufen und sagen, finden wir spannend, wollen wir das mal weiter treiben, weil das einfach auch, da hat Corona leider einen negativen Beitrag geleistet. Leute sind viel weniger zur Vorsorge gegangen. Und die Patientinnen und Patienten oder die Kundinnen und Kunden bei den Versicherungen, die muss man jetzt erstmal wieder, sag ich mal, engagieren dorthin. Aber das muss halt ein Angebot sein, nicht mit, da kommt ein Brief und dann muss ich zu meinem Niedergelassenen gehen, wo ich erstmal auf einen Termin warten muss, sondern die Vision ist da sehr einfach, sehr digital. Und aber auch nicht bei einem Ergebnis aufhören. Also lass uns die Patientinnen und Patienten an die Hand nehmen, mit einem Telemediziner denen das Ergebnis erklären, weil jetzt kriegst du das Ergebnis bei Darmkrebs, kriegst du ein Ergebnis, was negativ wäre, ne, was unkritisch wäre, okay, dann ist die Inga, bist du entspannt. Wenn du eins kriegst, was kritisch ist oder höher kritisch, dann wollen wir nicht einfach, dass du einen Brief kriegst, den du aufmachst und liest, sondern dann wollen wir jemanden, das dich an die Hand nimmt und sagt, Inga, folgendes, das kann so und so sein, die nächsten Schritte wäre das, Koloskopie, geh mal zum Gastroenterologen, hierüber kannst du ja einen Termin buchen, über die Plattform, such dir schnellstmöglich bitte einen Termin und ich schicke dir die Überweisung nach Hause und dann gehst du mit diesem Weg weiter. So glaube ich, dass übrigens auch Telemedizin in Deutschland einen spannenden Case für sich hat.
Ja, einfach entlasten, da wo es geht.
Einfach entlasten, ja, genau.
Genau, also und dann eben, das ist ja auch meine große Vision, dass wir mit digitaler Transformation vielleicht dahin kommen können, dass sozusagen das Zwischenmenschliche, was eigentlich der Kern ist, so auch der ärztlichen Kunst, ja,
ja.
Das umfasst jetzt nicht nur Arzt oder Ärztin, sondern alles medizinisches Fachpersonal, was ja da auch eine Menge abfangen kann. Also man braucht nicht immer einen Arzt oder eine Ärztin dafür,
genau.
Aber man braucht eben Menschen und das ist ja eben das Spannende bei so etwas, gerade wenn man jetzt so diese Zahlen hört, die du auch nennst, also diese Zahlen, wie viel Aufwand es eigentlich aufgrund der ja suboptimalen Prozesse, die wir haben, auch bei dem ganzen Thema Diagnostik, Messung von Vitalwerten etc., was es eigentlich erfordert für ein Opfer aus dem System, wenn man diese Prozesse nicht digitalisiert, ja, das ist ja.
Also nimm dir auch einen anderen Fall, Chemotherapie, ja. Jetzt guckst du dir einen Chemotherapiezyklus an, 6 Zyklen. Vor jedem Zyklus musst du einmal einen Test machen, Tag 2 davor, auf Basis dessen die Chemotherapie bestellt wird.
Ein Bluttest zu ermitteln, wie.
Ja, genau, Leukos und Co. Und auf Basis dessen wird dann die Chemotherapie dann sozusagen speziell für dich ja gemischt. Wie ist denn das heute? Also das erste Mal, beim ersten Zyklus bist du noch gesund. Einigermaßen, ja. So, dann beim nächsten brauchst du Kinder, Partner, Eltern, wen auch immer, oder Taxi oder Krankentransport, um dich zu einem Arzt zu bringen und das zu tun. Also, da wird einfach auch.
Sagen, quasi in den Finger zu stechen, Blut abzunehmen.
Ja, das ist dann schon venös. Das ist, also, da gibt es Finger, da gibt es ein spannendes Device aus Israel, was das kann, aber ja, du, also, ich sag mal, wenn wir mal im Bestehen bleiben, einfach den Prozess, wie er heute ist. Du gehst zum Onkologen und machst diesen sozusagen, nimmst Blut für diesen Test ab. Das ist einfach ein wahnsinnig großer Aufwand für einen dann wirklich kranken Patientinnen und Patienten, inklusive Involvierung von sag ich mal, dem familiären Umfeld oder zusätzliche Kosten für ein System. Und das kann man anders lösen heute. Und das ist, wenn man sich das mal hochmultipliziert, da gibt es genau diese Cases, die sind sehr spannend, diese Journeys, und den nehmen wir uns an. Und da kann ich dir auch sagen, ist zum Beispiel auch das Interesse an der Industrie, auch der Diagnostikindustrie, also ich sage jetzt mal auch der großen Anbieter von Diagnostikgeräten und so, da ist es extrem hoch, weil da glaubt man, da wird man sehr schnell wirklich einen Beitrag leisten, auch große kardiologische Krankheiten und Co., wo man Monitoring braucht. Und so wird man sich nach vorne wagen und so wird man dann auch in diese Breite kommen, ne? Und dann hast du auch nicht das Problem, sag ich mal, der Marktgröße für ein risikokapitalfinanziertes Unternehmen, weil der Markt ist irre groß. Wir haben eher die Herausforderung, wir müssen uns sehr brutal fokussieren auf wenige Cases wie Darmkrebs jetzt in Deutschland. In Spanien nennen wir das Professional Sampling. Also da gehen wir in die 97%, nicht in die 3. Haben wir zwar auch die 3% in der Schweiz übrigens, vielleicht dazu noch, ist das Thema spannend, was dort die Apotheken anbelangt, weil dort einfach andere rechtliche Voraussetzungen sind. Dort gibt es privatwirtschaftliche Unternehmen, denen gehören 500 Apotheken. Mal sehr spannend, wie man da über Tests nachdenken kann. So auch Point of Care. Also das sind die Themen, die uns da treiben. Sehr fokussiert, jetzt erstmal Deutschland, Spanien, nächstes Jahr dann noch Schweiz, wie wir glauben, einen ersten Beitrag leisten zu können. Und dann kommst du sehr schnell übrigens auch auf die Zahlen, wo plötzlich ein Venture Capital sagt, ah, das ist spannend.
Ja, ja, super spannend. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel, viel Erfolg dabei. Ich glaube total an, ja, an Plattformen in diesem Bereich. Die Frage ist am Ende, wer macht das Rennen? Weil
habe ich eine andere Einschätzung übrigens, habe ich eine andere Meinung dazu. Ganz kurz nur, ich glaube nicht an die Superplattform persönlich. Ich glaube, wir müssen über Konnektivität reden. Wir müssen sehr einfach deswegen Interoperabilität, wir müssen über Datenstandards reden, wir müssen über Schnittstellen reden. Und dann kann es mannigfaltige Plattformen geben. Aber lass uns einfach reden, wie können wir einfach auch den Patientinnen und den Patienten ermöglichen, dass die selber sagen, ich möchte meine Daten mit dieser Plattform teilen, bitte stelle das sicher. In der Schweiz eine Weltplattform, ich möchte diese teilen, stelle sicher, dass das funktioniert. Und das dafür werden wir stehen, dass diese Konnektivität vorherrscht und dann kann es Ökosysteme, Plattformen geben, so viel es will, sofern es gute Schnittstellen gibt.
Dein Wort am Ende, ich glaube, das bleibt zu beobachten. Ich glaube, Silvia Thun wird sich auf jeden Fall freuen, dass ihr auf FHIR-Standard arbeitet. Auch
wir sind aktiv im Gespräch. Ich bin Teil des Interop Councils. Also mit Silvia haben wir da intensive Austausche darüber. Die findet es sehr spannend, was wir tun. Genau.
Ja, und ich wünsche euch, wie gesagt, viel Erfolg und beobachte das weiter. Vielen, vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch und wir schauen einfach, wie es bei euch weitergeht.
Danke, Inga, für das Gespräch.
Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gern allen Freunden und Bekannten und um nichts zu verpassen, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Stitcher.